Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Dieser Baum wuchs bis gestern fast kerzengerade an einer Straße in Paderborn. Dann kam ein Tornado und verdrehte ihn mit seinem Wirbelrüssel in kurzer Zeit so heftig, bis er zersplitterte. Mindestens 3 Tornados zogen über Nordrhein-Westfalen hinweg und hinterließen abgedeckte Dächer und Straßen voller Schutt. Es gab zahlreiche Verletzte. Auch in anderen Teilen Deutschlands gab es durch das Unwetter Schäden. In Rheinland-Pfalz starb ein Mann. Heute wurde an vielen Orten damit begonnen, aufzuräumen. Caroline Imlau.
Kaum vorstellbar, dass diese Schäden in Paderborn in weniger als einer Minute entstanden sind. Der Tag danach reicht nicht, um die Verwüstungen zu beseitigen, die Immelinde hinterlassen hat. Dabei packen hunderte Helfer an, um abgedeckte Dächer notdürftig zu reparieren, Schutt und Äste beiseite zu räumen. Anwohner haben noch nicht verarbeitet, was sie erlebt haben.
Ich bin immer noch so leicht unter Schock, weil ich einfach nur live gesehen habe, wie dieser Wirbel auf uns zukam, dass wir es gerade noch geschafft haben, alle Fenster zu schließen und uns in die Wohnungsmitte in Sicherheit zu bringen, war schon echt krass.
Das Nachbardach ist an mir vorbeigeflogen, weil ich auch vorm Fenster stand und habe den Schreck meines Lebens gekriegt. Also das war echt übel.
Paderborn traf es besonders schlimm. Ein Tornado fegte gestern mitten durch die Stadt. Umstürzende Bäume und heruntergefallene Dachziegel verletzten 43 Menschen, 13 von ihnen schwer. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst machte sich heute ein Bild der Lage.
Dieses Unglück hier zeigt auch einmal mehr, dass wir uns auf solche Extremwetterereignisse immer häufiger werden einrichten müssen, dass wir da darauf vorbereitet sein müssen. Und es zeigt natürlich auch die Bedeutung des Klimaschutzes.
Auch im nahegelegenen Lippstadt hat ein Tornado Schäden in Millionenhöhe angerichtet. In Bayern wurden beim Einsturz einer Holzhütte in Spalt 14 Menschen verletzt, unter ihnen auch Kinder. Offenbar hatten die Urlauber in der Hütte vor dem Unwetter Schutz gesucht. Orkanartige Böen gab es auch in anderen Teilen Deutschlands. Größere Schäden blieben dort aber aus.
In die Ukraine, wo nach der vollständigen Einnahme von Mariupol durch die russische Armee nun im nördlichen Donbass verstärkte Gefechte gemeldet werden. Dort hat Russland offenbar eine größere Offensive eingeleitet, um die jetzt noch unter ukrainischer Kontrolle stehenden Gebiete der östlichen Provinz Luhansk zu erobern. In anderen Teilen des Landes sind die Russen schon länger abgezogen, wie auch aus dem von ihnen besetzten Atomkraftwerk Tschernobyl, wo jetzt immer mehr zutage kommt, was alles in der Zeit der Besatzung zerstört wurde. Das AKW liegt nördlich der Hauptstadt Kiew. In Tschernobyl ereignete sich 1986 in einem Reaktor ein Super-GAU, bei dem große Mengen Radioaktivität in die Umwelt freigesetzt wurden. Daniel Hechler.
Er steht vor den Trümmern seines Arbeitslebens. Bespali Mykola hat das Labor für Strahlenmesstechnik in Tschernobyl aufgebaut, mit viel Herzblut und Hightech. Hier liefen rund um die Uhr Strahlenwerte aus den Bodenflüssen, der Luft der Region zusammen. Ein Frühwarnsystem bei Unfällen. Russische Soldaten aber zertrümmerten Messgeräte, kappten Kabel. 5 Wochen war Tschernobyl ein blinder Fleck für die Welt. Ich arbeite seit 35 Jahren in diesem Labor. Wir haben es aufgebaut. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass im 21. Jahrhundert so eine Zerstörungswut möglich ist. Das war ein Schock. Bei ihrer Offensive auf Kiew war der Weg über Tschernobyl der kürzeste für die russischen Truppen, aber auch der riskanteste. Spuren des Vormarschs durch eine hochgradig verseuchte Region. Panzer wirbelten radioaktiven Staub auf. Ende Februar besetzten Soldaten das Gelände des zerstörten Kraftwerkblocks. Es kam zu Schusswechseln. Nur knapp schrammte die Region an einer Katastrophe vorbei, glaubt Mykola. Was könnte passieren, wenn eine Granate die Anlage träfe? Eine massive Verstrahlung, ähnlich dem Super-GAU von 1986. Die Stromversorgung fiel zeitweise aus, damit auch die Kühlung der hier noch immer gelagerten Brennstäbe. Hunderte Mitarbeiter wurden zu Gefangenen der Besatzer, durften das Gelände nicht verlassen, so wie Ludmila Mykalenko. Sie musste 600 Stunden als Krankenschwester arbeiten, mit kargen Essensrationen und Angst um ihre Heimat. Allein die Tatsache, dass sie hierher gekommen sind, war schon extrem gefährlich. Hier sollten sich nicht viele Leute aufhalten. Und an diesem Ort fielen sogar Schüsse. Das ist eine hochgeschützte Anlage mit strengen Regeln, die nicht verletzt werden dürfen. Solches Verhalten ist Wahnsinn. In dieser Villa bezogen russische Streitkräfte ihr Hauptquartier in Tschernobyl. Zuvor war es das Büro von Strahlentechnikern. Vor ihrem Abzug vermieten die russischen Einheiten das Gelände, sprengten das Gebäude. 5 Wochen Besatzung und eine Spur der Verwüstung, fast nichts blieb verschont. Ich hätte nicht erwartet, dass Leute, die sich für ihre Kultur so rühmen, so ein Chaos hinterlassen. Ausgerechnet in einem besonders verstrahlten Waldstück gruben sich russische Streitkräfte ein, entzündeten Feuer, kampierten bis zu ihrem Abzug Anfang April. Ahnungslos oder lebensmüde, keiner weiß das so genau. Bespali Mykola und sein Team wollen ihr Labor jetzt wieder auf Vordermann bringen. Noch fehlen Computer, Software, Messgeräte, aber schon bald wollen sie wieder Daten liefern und der Welt zeigen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen.
Blicken wir auf die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Für viele Geflüchtete aus Lateinamerika ist der sogenannte Title 42 das Symbol für eine umstrittene Abschiebepraxis. Eingeführt vor 2 Jahren vom damaligen republikanischen Präsidenten Trump, offiziell wegen des Gesundheitsschutzes in Corona-Zeiten. Denn mit dem Title 42 kann seitdem jeder, der einwandern möchte, an der Grenze zurückgewiesen werden, mit Verweis auf die Pandemie. US-Präsident Biden wollte diesen Passus am Montag auslaufen lassen, aber kurz vor Ablauf der Frist hatte ein US-Bundesgericht die Pläne Bidens gestoppt. Marie-Christine Böse.
Er hat schon mehr als 4000 Kilometer überwunden, von Honduras bis nach Algodones in Mexiko. Fernandos Traum, die USA ist hier zum Greifen nah und doch so fern. Zweimal habe ich es schon probiert. Wir waren nah dran. Aber die USA haben eine Technologie mit Sensoren, auch mit Detektoren, die Körperwärme erkennen. Es ist diese Grenze, die zwischen ihm und seinen Hoffnungen liegt. Hoffnungen, die bisher enttäuscht wurden. Und es ist eine gefährliche Gegend. Kriminelle erpressen Schutzgeld, missbrauchen Migranten als Drogenkuriere. Und doch versuchen Tausende täglich ihr Glück. Die meisten scheitern, abgewiesen vom US-Grenzschutz, oft per Title 42, mit Verweis auf die Corona-Pandemie, ohne Recht auf Asylantrag. Also stranden Menschen wie Fernando in Mexiko, der selbst darin etwas Positives sieht. Das Gute an Title 42 ist, wenn ich es versuche, dann bringen sie mich nach Mexiko, nicht nach Honduras. Dann probiere ich es eben nochmal. Doch die Regel führt zu Chaos. In Grenzstädten wie Tijuana sind Lager überfüllt, die Versorgung mit Essen und Medizin prekär. Viele Menschen aus Honduras, El Salvador oder Haiti hängen fest, seit Monaten, manchmal Jahren. Lasst uns rüber, rufen etwa 200 Migranten. Title 42 heble das Asylrecht aus. Verzweifelt zeigen sie ihre Impfnachweise. Viele sind enttäuscht von US-Präsident Biden. Er hat versprochen, Migranten zu helfen, aber er hat fast nichts für uns getan. Jenseits der Grenze tobt ein politischer Streit. Republikaner warnen vor illegalen Massen, wenn der Title 42 fällt. Nun blockiert ein Richter in Louisiana die geplante Abschaffung der Regel. Hilfsorganisationen sprechen von Panikmache und fordern geregelte Verfahren. Der Title 42 ist nur ein Vorwand, den sie nutzen, um eine Antimigrationspolitik fortzuführen, die aber grausam und unmenschlich ist. Fernando wartet schon seit 9 Monaten und hofft, dass Biden Title 42 irgendwann kippen kann. Wir sind keine Kriminellen. Wir wollen vorankommen, ein Arbeitsvisum haben. Ein Leben in den USA bleibt vorerst sein Traum. Notfalls will er es nochmal illegal probieren.
sprechen wir dazu mit Kerstin Klein in Washington. Die umstrittene Regelung kann durch das Gerichtsurteil erstmal nicht auslaufen. Was bedeutet das jetzt für Präsident Biden?
Also dieses Thema Grenze zu Mexiko ist ein extrem schwieriges für Präsident Biden. Er ist ja angetreten mit dem Versprechen einer humaneren Einwanderungspolitik. Das konnte er bisher kaum liefern. Die Abschiebezahlen sind sehr, sehr hoch. Vor allen Dingen eben deshalb, weil diese umstrittene Pandemie-Corona-Regel aus der Trump-Zeit noch immer in Kraft ist. Die eigenen Anhänger von Joe Biden frustriert das natürlich, zumal hier im Land ansonsten alle anderen Corona-Regeln längst aufgehoben sind. Und auf der Gegenseite, da wird das Thema genutzt, um mächtig Stimmung zu machen gegen Joe Biden. Die Republikaner, die werfen ihm seit Monaten vor, die Lage an der Grenze nicht im Griff zu haben, alles jetzt nur noch schlimmer zu machen. Und das ist das, was Joe Biden und den Demokraten möglicherweise gefährlich werden könnte. Denn hier in den USA, da wird in diesem Jahr noch mal gewählt. Im Herbst sind Kongresswahlen. Und da hat dieses Thema Einwanderung, Grenze ein hohes Mobilisierungspotenzial auf republikanischer Seite. Das könnte viele von deren Basis an die Wahlurnen treiben. Und je länger darüber gestritten, je länger darüber hier diskutiert wird, desto besser könnte das möglicherweise für die Republikaner sein und desto schwieriger könnte es für die Demokraten und Joe Biden werden.
Vielen Dank, Kerstin Klein, nach Washington. Die Linkspartei ist momentan nur noch ein Schatten ihrer selbst. Nach den schweren Wahlschlappen bei 3 Landtagswahlen und der Bundestagswahl steckt sie in einer tiefen Krise. Die Gründe: interne Streitigkeiten, Sexismusvorwürfe und ein Führungsproblem. Denn einer der beiden Vorsitzenden trat zurück. Erneuerung ist jetzt das große Stichwort und die gehe nur mit ihr, sagt die derzeit noch amtierende Vorsitzende Janine Wissler. Denn sie möchte ihren Posten behalten als alte, neue Führung. Sarah Frühauf.
Eine entspannt wirkende Janine Wissler am Vormittag auf dem Landesparteitag der Linken in Niedersachsen. Da hatte sie ihre Entscheidung schon getroffen, noch einmal für den Parteivorsitz zu kandidieren. Verkündet hat sie das im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
Ich möchte gerne auf dem Erfurter Parteitag als Vorsitzende der Linken wieder kandidieren, weil ich gerne einen Beitrag dazu leisten möchte, dass die Linke wieder erfolgreich ist, dass wir Vertrauen zurückgewinnen und dass wir ja einen klaren Kurs festlegen.
In Niedersachsen steht die nächste Landtagswahl an im Herbst. Bei allen Wahlen in den vergangenen Monaten, ob Bund oder Land, hat die Linke massiv verloren. Wissler war dafür mitverantwortlich. Trotzdem in Hannover viel Zuspruch für sie.
Trotz allem, was in den letzten Wochen passiert ist, finde ich, dass Janine Wissler eine sehr starke politische Frau ist.
Ich finde es gut, dass sie wieder antritt, weil ich finde, sie hat uns bisher relativ gut vertreten.
Weniger Begeisterung dagegen im Osten beim Landesparteitag Thüringen.
Ja, ist okay.
Ich war überrascht, wie ich vorhin die Meldung gelesen habe. Ich finde die Entscheidung nicht ganz klug.
Wissler führt seit ein paar Wochen die Partei allein. Ihre Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow war überraschend zurückgetreten. Offenbar aufgerieben vom Dauerkrisenmodus, in dem die Partei steckt. Hennig-Welsow forderte Platz für neue Gesichter zu machen. Ein Seitenhieb gegen Wissler. Auch Thüringens Landeschef Ramelow, der als Hennig-Welsows politischer Ziehvater gilt, reagierte heute verhalten. Ob er Wissler unterstützen werde, keine eindeutige Antwort.
Wir brauchen nicht nur einen Personalwechsel, sondern wir brauchen einen strukturellen Wechsel. Wir brauchen also ein Team von Leuten, die sagen, sie wollen die Partei zusammenführen und dafür sorgen, dass in Zukunft die Linke in Deutschland mit einer Stimme spricht.
Janine Wissler gilt als politisch angeschlagen, auch wegen der Vorwürfe sexueller Übergriffe in ihrem Landesverband Hessen. Beschuldigt wird auch ihr ehemaliger Lebensgefährte, der gleichzeitig ihr Mitarbeiter war. Die Betroffene wirft Wissler vor, davon gewusst, aber nicht gehandelt zu haben. Die bestreitet das. Das ist der linken Jugend nicht genug.
Ich erwarte von der neuen Führungsspitze, dass sie den Aufarbeitungsprozess rückhaltlos unterstützen und dass sie dann auch bereit sind, die Konsequenzen aus den Ergebnissen zu ziehen, wie auch immer die dann aussehen.
Viel zu tun für Janine Wissler bis zum Parteitag Ende Juni. Bis dahin braucht sie auch noch einen Mitstreiter für den Co-Vorsitz, am besten aus dem Osten.
In Deutschland haben sich weitere Menschen mit dem Affenpockenvirus infiziert. Mehr dazu in den Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Bestätigt wurden 2 Erkrankte in Berlin. Unklar ist noch, ob es sich dabei um den milderen westafrikanischen Virusstamm oder die zentralafrikanische Variante handelt, die häufig zu schweren Verläufen führt. Gestern war aus München der bundesweit erste Affenpockenfall gemeldet worden. Das Robert-Koch-Institut rechnet mit weiteren Ansteckungen in Deutschland, aber nicht mit einer Welle von Infektionen. Im Streit um eine NATO-Mitgliedschaft haben Schweden und Finnland der Türkei eine Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismus versprochen. Nach Angaben von Schwedens Ministerpräsidentin Andersson und Finnlands Präsident Niinistö sicherten sie das dem türkischen Präsidenten Erdogan in Telefonaten zu. Dieser rief Schweden außerdem dazu auf, Waffenexporte in die Türkei nicht mehr zu beschränken. Erdogan hatte sich in dieser Woche gegen eine NATO-Aufnahme der beiden skandinavischen Länder gestellt. Australien steht vor einem Regierungswechsel. Nach Auszählung der meisten Stimmen hat die sozialdemokratische Labour-Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Albanese die Parlamentswahl klar gewonnen. Premierminister Morrison räumte die Niederlage ein und kündigte seinen Rückzug als Vorsitzender der konservativen liberalen Partei an. Wahlsieger Albanese versprach einen Kurswechsel hin zu einer modernen Klimapolitik und Maßnahmen gegen die steigende Inflation.
Kommen wir noch einmal auf einen spannenden Fußballabend zurück. Für Freiburg war es das erste Mal, für Leipzig das dritte DFB-Pokalfinale. Beide Mannschaften hatten sich für den internationalen Fußball in der nächsten Saison qualifiziert. Leipzig für die Champions, Freiburg für die Europa League. Insofern konnte Freiburgs Christian Streich in bestem Trainersprech auch vor dem Anpfiff sagen, die Welt ginge nicht unter, wenn sein Team nicht gewinne. Am Ende siegte tatsächlich Leipzig, aber erst nach dem Elfmeterschießen. Thorsten Michels über die Stimmung in Berlin, auch außerhalb des Stadions.
Berlin erlebt wieder Pokalfinalstimmung. Zum ersten Mal in einem Endspiel dabei, Freiburger Fans.
Alle sind heiß. Also wenn man das Fanlager hier sieht, also da kann RB gar nicht mithalten.
Leipziger Anhänger sind schon zum dritten Mal im Finale. Zwei Niederlagen soll unbedingt ein Sieg folgen.
Unsere Stimmung ist sehr gut. 2:0 für RB Leipzig.
Nach zwei Endspielen ohne Fans ist das Olympiastadion heute wieder voll. Und 76.000 sehen diesen Freiburger Angriff. Der Ball rollt schließlich Eggestein vor die Füße und ist kurz danach im Leipziger Netz. Das vorangegangene Handspiel von Scholloy wird als unabsichtlich gewertet. Der Treffer zählt. Die Sachsen reagieren, wütend fast. Und der Kontrahent wackelt. Schließlich verhindert Schlotterbeck das Gegentor und feiert sich für seine Aktion selbst, denn es bleibt zur Pause bei der knappen Freiburger Führung. Es folgt dieses Laufduell der Leipziger Halstenberg gegen Freiburgs Höhler. Und für dieses Foul kann es nur Rot geben. Die Leipziger nun in Unterzahl, aber mit dem Mut der Verzweifelten. Und der wird belohnt. Nkunku spitzelt den Ball zum 1:1 ins Tor. Dabei bleibt es nach 90 Minuten. Und auch in der Verlängerung gibt es keine Tore mehr. Die Entscheidung fällt vom Elfmeterpunkt. Leipzig trifft viermal sicher. Nachdem Freiburgs Kapitän Günther verschossen hat, muss Demirovics Ball rein, doch er schafft es nicht. Leipzig siegt mit 4:2 im Elfmeterschießen.
So zu gewinnen ist auch einfach Wahnsinn. Ein Mann weniger, rote Karte nach, ich weiß nicht, 55 Minuten oder so. Und dann so zurückzukommen ist auch Wahnsinn.
Zum ersten Mal holt RB Leipzig den Pott. Doch dieser Abend war ein Fest für alle Fußballfans.
Zum Wetter. Im Vergleich zu gestern war es ja heute weitgehend ruhig. Carsten, bleibt das so?
Es wird so bleiben, Aline. Allerdings, jetzt kommt wieder das große Aber, allerdings nur für 24 Stunden. Warum das nur für 24 Stunden gilt, das schauen wir uns genauer gesagt im Südwesten Europas an. Und zwar mit Hilfe des Satellitenfotos von heute Mittag ein weitgehend sonniges, wolkenfreies Mittelmeer mit hochsommerlichen Temperaturen. Auch heute wurden wieder viele neue Hitzerekorde in Frankreich und Spanien aufgestellt. In Südfrankreich gab es 37, in Andalusien bis zu 42 Grad. Das ist die energiereiche Luft, die dazu führt, dass sich hier vor der Küste der Iberischen Halbinsel heute das nächste Gewittertief gebildet hat, mit Gewittern von Marokko bis nach Spanien hinein. Und dieses Tief wird uns im Verlauf des Montags erneut mit kräftigen Gewittern und Regenschauern erreichen. Aber wir schauen jetzt mal zunächst auf die nächsten 24 Stunden und die verlaufen weiterhin eher ruhig. In der Nacht ein paar Restwolken im Nordosten, morgen tagsüber am ehesten in Vorpommern und in der Uckermark einzelne kurze Regenschauer. Ansonsten für die meisten Menschen gibt es einen freundlichen, oftmals sonnigen Sonntag. Außer im Südwesten, wo im Verlauf des Nachmittags und Abends dichtere Wolken heranziehen. Aber Regen ist hier nur selten drin. Die Temperaturen in der kommenden Nacht sinken weit hinab auf 5 bis 13 Grad, weil es oftmals klar wird. Und dann morgen tagsüber im Norden bis zu 20, 21 Grad, im Südwesten bis zu 26 Grad. Die weiteren Aussichten mit Achtungszeichen angeschrieben. Die Gewitter und Regenschauer, die am Montag erneut teils unwetterartig sein können. Der Montag nochmals warm. Der Dienstag zeigt ein abziehende Schauer wie der Wetterberuhigung, allerdings bei deutlich kühleren 17 bis 24 Grad.
Vielen Dank, Carsten, für die Aussichten. Soweit unsere Tagesthemen. Hier geht es weiter mit dem Wort zum Sonntag mit Gedanken darüber, wozu es eigentlich die Kirche noch braucht. Und wir sehen uns dann morgen Abend, Sonntagabend wieder. Noch eine gute Nacht. Tschüss.